SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum nächsten Buch der SWR Bestenliste im April. Auf Platz 2 steht der neue Roman von Christian Kracht. Er, zu Deutsch Luft, heißt das Buch aus dem Kiepenheuer und Witsch Verlag, das im Feuilleton, wie alle Bücher von Christian Kracht, ausführlich besprochen wurde. Wir haben es ja mit zwei Erzählebenen zu tun, die aufeinander zusteuern und die in der Mitte des Romans dann auch miteinander verbunden werden. Einerseits befinden wir uns auf den schottischen Orkney-Inseln, andererseits in einer seltsamen Fantasy-Welt. Stellen Sie doch mal, ich weiß, das ist nicht so einfach, aber Sie müssen es doch tun. Stellen Sie doch mal Figuren und Setting vor.
Genau, also ist ganz einfach.
Ich glaube, Sie sind die Erste, von der ich höre, das sei einfach, aber ich höre.
Paul ist ein Schweizer Innenarchitekt und lebt eben auf diesen besagten Orkney-Inseln. In seiner kargen Behausung hängt nicht nur ein Schweizer Militärfahrrad an der Wand, sondern auch ein Bild von James Archer, einem romantischen englischen Maler, das Lancelot und Merlin zeigt. Er bekommt, dieser Paul, einen Auftrag oder eigentlich parallel zwei Aufträge. Er kann sich es aussuchen. Er ist nämlich sehr erfolgreich, weil er ein Stager ist. Also er macht Immobilien hübsch zum Verkauf, damit also sozusagen Träume verkaufbar werden. Lifestyle-gerecht staffiert er die aus. Er bekommt jetzt gleichzeitig zwei Aufträge, nämlich entweder kann er das Haus von Ingmar Bergman auf Farö ausstaffieren, oder er kann das Gedächtnis der Menschheit, das in Stavanger unter der Erde liegt oder am Fjord liegt, nämlich die große Cloud, in der all unsere Daten, unsere Fotos, unsere Texte und so weiter abgelegt werden, in ein perfektes Weiß hüllen. Und er entscheidet sich nicht für diesen Retro-Bergmann-Auftrag, sondern für diese Cloud und reist dazu nach Norwegen zu dem Oberguru, dem er seit Jahrzehnten folgt, nämlich Kohn, einem Herausgeber einer Designzeitschrift oder Architekturzeitschrift, eines Magazins, trifft den. Das ist seine Bibel. Er hat da alle Standards, nach denen er einrichtet, sozusagen seit Jahren rausgelesen. Und er trifft nun hoch aufgeregt diesen Kohn und muss feststellen, dass er völlig unüberzeugt von seinen eigenen Glaubenssätzen ist. Ein ermüdeter, abgekämpfter Mensch, der eigentlich sich lieber mit neopaganen Riten auseinandersetzt, mit nordischer Mythologie oder sonstigen Dingen. Und nun reist er zu dem Bunker und will den also sanieren. Und im zweiten Kapitel aber gleich, ich bin jetzt mit dem, was ich erzählt habe, schon viele Kapitel weiter, aber gleich im zweiten Kapitel kommen wir in eine steinzeitliche oder mittelalterliche, eiszeitliche, dann später auch auf jeden Fall Welt, wo ein Fremder von einem jungen Mädchen angeschossen wird, das junge Mädchen neunjährig will ein Reh erlegen mit Pfeil und Bogen, trifft aber diesen Mann im Gebüsch. Und dann beginnt eine Reise, eine befremdliche Wanderung auf der Flucht vor einem bösartigen, kranken Herzog, der ihn mit seinen Truppen nachsetzt, zusetzt, und eine Odyssee.
Mehr sollte man tatsächlich nicht verraten. Wir gehen jetzt zurück in diesen riesigen Datenspeicher. Da steht der Dekorateur, der Inneneinrichter Paul, und er überlegt sich, wie könnte jetzt dieses perfekte Weiß aussehen, als dann etwas denkbar Unheimliches passiert. Und damit sind wir bei der Lesestelle aus R von Christian Kracht. Liest nun Johannes Wördemann, bitte sehr.
In gerade einmal 8 Minuten hatte die starke elektromagnetische Strahlung die Oberfläche der Erde erreicht. Nichts davon war zu sehen, nichts zu erahnen, nicht einmal glatte Lichtmuster, nicht einmal Spiegelungen. Der Sonnenwind aber schuf im Vorbeiziehen gigantische grüne Polarlichter in der Atmosphäre, jene prismatischen Lichtvorhänge, die über den Himmel flatterten, und er sorgte auf der sonnenbeschienenen Seite der Erde für massive Ausfälle der Satelliten- und Mobilfunkverbindungen, fuhr dann durch den norwegischen Berg und in die Kaverne und schließlich in die Datenbanken hinein, auch in jene, neben der Paul nun stehen geblieben war, die Hand auf der summenden Plastikoberfläche ruhend. Ein Ereignis folgte dem anderen, denn Geschichten waren in der Raumzeit ebenso unzerstörbar wie Materie und Energie. Ein erratisches und lautes Knacken war zu hören. Dann gab es einen Stromausfall. Vielleicht eine halbe Minute, vollkommene Dunkelheit. 30 Sekunden dauerten eine Ewigkeit. Und gleich anschließend sprang der Notstrom an. Orange-rot rotierende Lampen warfen ihren irritierend grellen Schein in die dunkle Immensität der Datenspeicherhalle. Es knackte immer weiter. Ein Geräusch, als ob Cola-Dosen zertreten wurden. Eine Sirene ertönte, schrill und gleichzeitig sonderbar komprimiert. Es roch nach verschmortem Gummi und Federn, nach Aluminium und Silikon. Aber es roch auch frisch und reinlich und sauerstoffreich, wie nach einem Sommergewitter. Man öffnete die am Eingang der Kaverne liegende Schleusentür, die ebenfalls an das Notstromaggregat angeschlossen war. Soldatinnen und das Personal liefen herein, Kommandos wurden gerufen, Maschinenpistolen entsichert. Immer mehr aufgeregte Wissenschaftler kamen herbei. Einige in dunklen Anzügen, andere in weißen Kitteln. Man sah, dass die Aluminiumrauten über den Datenspeichern zu tropfen begonnen hatten. Es hatte sich Kondenswasser gebildet. Wer weiß woher. Man stellte nach und nach die Alarmanlagen ab. Nach einer Weile einigte man sich darauf, dass es tatsächlich einen Besucher gegeben hatte, natürlich. Die Soldatinnen am Sicherheitseingang bestätigten es und zeigten auf den Monitoren Pauls Eintritt in die Schleuse. Fast 80 Menschen suchten mehrere Stunden alles in der Halle nach ihm ab, aber er war nicht mehr da.
Johannes Wördemann las aus dem Roman R von Christian Kracht. Das Buch ist im Kiepenheuer-Witsch Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Jörg Margenau, der Inneneinrichter Paul, der verschwindet ja nicht wirklich, sondern scheint irgendwie, naja, nicht sich in Luft aufgelöst zu haben, da sind wir fast schon beim Romantitel, sondern in eine andere Dimension eingegangen zu sein. Es ist in der Tat die Frage, in was für einer Zeit, in was für einer Epoche, in was für einer Zeitschleife befinden wir uns? Möglicherweise leben wir auch nur noch in diesen Daten weiter oder in einer Art von künstlichen Intelligenz. Auf jeden Fall scheint die Handlung so richtig loszugehen, als klar wird, Paul lebt woanders, wird erstmal angeschossen von dem Mädchen, aber wird dann auch gepflegt. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, Herr Margenau, stellt man sich ja die Frage, wie hängt das hier überhaupt alles zusammen? Wie haben Sie diesen Roman gelesen?
Das ist ja eigentlich relativ schnell klar, finde ich, was da genau passiert und dass da einer durch die Zeit verschwindet und in einer anderen Geschichte landet, die vielleicht Träume sind. Man weiß es nicht so genau. Ja, das könnte alles auch nur ein Traum in einem Traum sein. In der Eingangsszene, die ziemlich grandios ist, finde ich, die ersten zwei Seiten, wo eigentlich wie auch in so einem Katalog das Innendekor eines Zimmers auf den Orkney-Inseln beschrieben wird, inklusive dieses Gemäldes an der Wand, wo ja schon drauf ist, was dann später erzählt wird, nämlich die Figuren, die sind da zu sehen. Und da spätestens dann, wenn dann irgendwie eine Figur angeschossen wird, die auch diese weiße Kapuze aufhat, ist eigentlich überdeutlich klar, dass da eine Verknüpfung stattfindet, die man dann als Leser zu leisten hat. Das ist so ein bisschen das Problem, das ich habe mit diesem Buch, dass da die Bedeutungszeichen sowieso so Neonsignale eigentlich überall im Text verstreut sind und man sie dann nur noch irgendwie anklicken muss und dann fangen sie an zu blinken. Was sie aber darüber hinaus dann wirklich zu bedeuten haben, das bleibt mir eher schleierhaft in diesem Buch. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Blackbox, die da erzählt wird, die auserzählt wird und die sehr schön auserzählt wird. Also ich habe das Buch gerne gelesen eigentlich. Das sind ja zwei spannende Geschichten, wobei die eine dann abbricht, weil dann ist ja Paul weg. Leider, ich hätte gerne mehr über Paul gewusst, hat mich auch enttäuscht. So eine Existenz auch, ja, der da irgendwie von den Orkney-Inseln nach Norwegen fährt und irgendwas einrichtet und anmalt und so. Völlig verrückt und gleichzeitig auch so diese moderne Existenz vom Rand der Gesellschaften aus auf einer ganz ästhetisch abgefahrenen Weise nur noch zu existieren. Das hat mich eigentlich viel mehr interessiert als dann die Fantasy-Geschichte, in der das Ganze dann doch eher so ein bisschen versickert und verleppert und so einem Abenteuerroman wird. Und da darf man dann durchaus Bedeutungen hineinlegen, wenn man mag. Aber ich mag das eigentlich gar nicht. Also ich habe immer so ein Problem mit diesen Büchern, die Bedeutung einem hinstellen und dann sag was dazu. Und dann gibt es natürlich die ganzen literarischen Bezüge. Kritiker haben sich jetzt auch schon in der doch breiten Rezeption damit beschäftigt, auf was dann verwiesen wird und welche Filme wichtig sind. Also das ist so ein bisschen Literatur als Referenzspiel und als Selbstzweck.
Eberhard Falke, stimmt das?
Ich würde dem Jörg Margenau da nicht widersprechen. Ich finde, der Terminus schleierhaft ist auf eine unglaublich erhellende Weise treffend, Weil hier geht es ja in verschiedener Hinsicht um ein Fade-out, um ein White-out. Diese lange Reise, die die Figuren unternehmen, das sind ja zwei Wege, die führen nach Süden. Aber es ist hier alles umgekehrt. Der Süden ist eigentlich ein Eismeer und eine Steinwüste, in der das organische Durcheinander der Wälder und Wiesen vollkommen verschwunden ist. Diese kristalline, eisige Umwelt, das ist etwas, was dem Kracht offenbar als Motiv sehr gut gefällt. Und dahin soll es gehen. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass auch in dieser Weisheit, die sowohl in der Landschaft vorkommt, wie dann auch in diesem großen Cloud-Speicher, den der Weiß ausmalen soll. Und das erledigt sich dann von selber durch diesen Sonnensturm und den großen Kurzschluss. Das heißt, wir haben das weiße Rauschen, der Informationsspeicher explodiert und es bleibt nur noch weißes Rauschen übrig. Also dieses Fade-out, White-out ist ein ganz wichtiges Thema. Ich würde mal sehr vereinfachend das so beschreiben, es gibt diese verwirrende Handlungsbahnen, die uns in fantastische Welten führen. Und es gibt aber gleichzeitig diese vielen Motive, die da verstreut werden, was Jörg Margenau etwas kritisch angemerkt hat, wo man auch tatsächlich sagen muss, ja, bin ich bereit, dem Autor jetzt auf jeder Fährte zu folgen. Ich habe den Eindruck, das ist ein Designroman. Und so wie dieses erste Kapitel, das Zimmer genau oder das Haus genau beschrieben wird, was steht wo, was ist das und welche immer bedeutenden und schönen, designmäßig auch schönen Gegenstände sind das, so verstreut er die Motive über dieses ganze Buch. Da darf man auch nicht vergessen, dass es ein schönes Motto gibt von William Butler Yeats, nämlich ein Gedicht, bei dem sich Kracht die Lizenz holt für dieses Hin- und Herschweifen zwischen Imagination und Realität. Weil in diesem Roman geht einer eine Forelle fangen, er will die braten, dann verwandelt sich die auf dem Boden liegende Forelle in ein Glimmering Girl, in ein scheinendes Mädchen, das ihn liebevoll anruft und dann verschwindet es in the air. Und er sucht sie dann für den Rest seines Lebens, das der Wandering Angus. Und diese Geschichte mit einer designhaften Verteilung von Motiven über diesen Roman, darauf kann man natürlich folgen. Das gehört zum Spiel, ist ein literarisches Spiel. Wie überhaupt das Design geht bis in die Buchherstellung. Das Buch ist breiter als andere und hat dadurch einen sehr schönen großen Satzspiel, der sich wunderbar liest. Es gibt diese Schrift im Titel, die eine merkwürdige Designschrift ist. Ich habe nicht gefunden, welche es ist. Aber was ganz bemerkenswert noch ist, ist das Autorenfoto. Nämlich das Autorenfoto am Schluss in der Klappe hat den dunkelsten Fleck am Gesicht des Autors. Das heißt, der Autor hat sein Gesicht nicht gezeigt. Das sind natürlich alles krachttypische Spielereien, aber ich glaube,
dachte, Sie sagen jetzt auch noch etwas zu dem Coverbild. Das ist nämlich von einem Maler namens Ott Nedrum, der im Grunde genommen so versucht hat, romantische Motive, eine Formensprache für romantische Motive heute zu etablieren. Und ist dafür auch oft angefeindet worden, weil er auf dem Grat von Kitsch, kann man fast sagen, malt und der auch durchaus einen positiven Bezug hat zum Thema Kitsch. Ich würde aber gerne Ihren Begriff des Designromans nochmal aufgreifen und ihn vielleicht sogar stark machen. Bislang ist, und das wundert mich, ein Stichwort nicht gefallen, und zwar Game of Thrones. All diese Motive, das Eismeer, die Wälder, die Steinstadt, also Kenner dieser gewaltigen Serie kennen diese Motive und er nutzt die in der Tat wie so Embleme, wie so Designobjekte. Und insofern glaube ich, wenn man einen Schritt weiter geht, bietet den beiden, sowohl Cohen als auch Paul, die Designwelt, in der sie eigentlich leben und arbeiten, bietet ihnen nichts mehr. Und eigentlich ist das so ein Sinnsucherroman. Da müssten wir eigentlich noch hin, weil am Ende laufen die ja und suchen und finden nichts mehr, weder in der virtuellen Realität noch in ihrer eigenen. Und das scheint mir doch der Kern zu sein.
Es gibt ein Zitat nur als Ergänzung, da sagt die Hauptfigur, sie möchte verschwinden in der Zeit, um diese ewige Suche nach ich weiß nicht was abbrechen zu können. Und das,
sind wir? Die Fragen kommen ja auch ganz direkt im Text vor. Ne? Wo gehen wir hin? Aber das ist auch so eine, finde ich, Aufladung dann wieder, die das Geschehen selber gar nicht so richtig trägt. Ja. Also der Designroman, wenn er es wäre, dann fehlt mir immer noch die andere Ebene, nämlich die Gegenwartsebene. Und da wird viel versprochen am Anfang. Auch das Unbehagen in der Moderne. Das sind ja zwei Figuren, die eigentlich das, was sie tun, gar nicht so richtig gerne tun. Paul zweifelt auch so ein bisschen an dem. Also der richtet immer Zimmer ein oder Häuser ein, die verkauft werden sollen, damit sie schön aussehen für den Verkauf. Dann sehen sie aber so toll aus, dass dann die Käufer die Häuser so lassen, wie sie sind. Mit den Gummistiefeln, die dann da irgendwo in der Ecke stehen und so. Also diese ganzen Insignien von Ländlichkeit, von Authentizität.
Und meistens streicht er sie komplett grau. In unterschiedlichen Nuancen
oder das
von grau.
Ja. Ja,
aber das ist ja der Punkt, Jörg, mal genau. Das Design gibt keine Welterklärung und,
genau.
und auch keine
und deshalb bleibt das leer.
Genau.
Und deshalb habe ich gesagt, das ist eine Blackbox, die man dann als Leser irgendwie mit Sinn und Bedeutung füllen kann, weil die Frage wird gestellt, aber gut, sie ist auch nicht zu beantworten. Ne? Kann man jetzt nicht erwarten, jetzt sag mir mal, was ist der Sinn des Lebens? Das wollen wir ja nicht. Aber was ist der Sinn dieses Buches? Das könnte man vielleicht mal etwas bescheidener fragen.
Naja, deswegen reist er in seine eigene kulturelle Erinnerung, um diesen Sinn zu finden. Und das finde ich zum Beispiel auf eine sehr mirakulöse Art und Weise, auch sprachlich seltsame Art und Weise. Es ist ja auch so eine merkwürdige Kunstsprache, Designsprache, in der das Ganze gehalten wird. Also hier gibt es eine starke Form-Inhalt-Konkurrenz. Da ist er auch, also Christian
Kracht, singulär. Aber das ist singulär. Von seinem ersten Buch an, also von Faserland, wo es ja auch um diese Unbehagen oder auch nicht Unbehagen, das ist ja immer die Entscheidung, guckt man so rum oder so rum drauf auf diese Weltwahrnehmung. Ist das alles nur Design, wenn man da mit Porsche irgendwie ins Internat fährt oder sind die Figuren tatsächlich identisch mit dem, was sie tun? Also die Texte lassen es immer in der Schwebe. So und das schafft eine Spannung, die natürlich interessant
so ist. Fängt dieser Roman
so fängt
auch schon an.
Die ganze Sache an. Nicht? Es war eine Zeit voller Sorgen, aber vielleicht auch nicht.
Nein, er sagt
oder so
eben,
ähnlich.
Aber nicht wirklich.
Aber nicht
das
wirklich.
Ist das ganz Entscheidende. Ich bin immer überrascht, dass die Kollegen das immer so als not really, als Anglizismus lesen. Das Ganze ist nicht wirklich. Das geht ja darum, welche Wirklichkeit nehmen wir an? Wo ist der Traum? Wo ist das Wachen? Wo ist der Tod? Wo ist der Schlaf? Wo ist die Zeitreise?
Ja, ich glaube, Sprachphilosophie ist jetzt zu hoch gegriffen.
Die Jenseitsreise.
Denken wir mal an die Schlüsselszene, an den Showdown, wo der Paul mit diesem Mädchen in dieser Steinstadt ankommt und dann kommt plötzlich dieser böse Herzog angefahren mit seinen Kriegern und will die alle besiegen und dann werden die aber zurückgeschlagen mit einer 3D-Pistole. Das ist auch so ein Traumobjekt. Das ist eine Szene, die ist wie ein Comic oder wie mit Lego-Figuren gemacht. Das hat also überhaupt keine Überzeugungskraft. Aber wir verstehen natürlich trotzdem, dass das da stattfinden soll. Als Traum oder als was? Das bleibt offen.
Er, der neue Roman von Christian Kracht, erschien im Kiepenheuer und Witsch Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank.